NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Juli 1453. Die Schlacht von Castillon am Ende des Hundertjährigen Krieges.
Krieg ist leichter angefangen als beendet.
Napoleon hatte recht. Sein Wort gilt auch für den bewaffneten Konflikt, der als Hundertjähriger Krieg in die Geschichte eingegangen ist. Eine für die Zeitgenossen scheinbar nicht enden wollende Auseinandersetzung zwischen den Königen Englands und Frankreichs. Über Generationen zog sie sich hin und dauerte genau genommen fast 120 Jahre. Begonnen hatte den Krieg der englische König Edward III. Und das kam so. 1328, in Vincennes bei Paris, stirbt Karl IV., König von Frankreich und der letzte Kapetinger. Er hinterlässt keine männlichen Nachkommen und so sichert sich im gleichen Jahr Philipp VI. Aus dem Hause Valois die Krone Frankreichs. Doch auch der englische König meldet Ansprüche an und verweist auf große Lehen im Westen und Süden Frankreichs, die Philipp kurzerhand konfisziert hatte. Edward III. Behauptet:
Ich befinde mich auf dem Land, das ich von meiner königlichen Mutter rechtmäßig geerbt habe und das sie als Mitgift erhalten hat. Ich bin bereit, meinen Anspruch gegen meinen Feind Philipp von Valois zu verteidigen.
Aus der Luft gegriffen ist Edwards Anspruch nicht. Allerdings ignoriert er, dass Philipp bereits am rechten Ort in Reims vom rechten Mann, dem Erzbischof von Reims, zum König gesalbt wurde. Trotzdem ernennt sich Edward 1340 selbst zum französischen König und wirft Philipp den Federhandschuh vor die Füße, erklärt die Tübinger Historikerin Ellen Widder.
Wobei Edward in diesem Schreiben verschiedene Eskalationsstufen anbietet, also den Zweikampf, alternativ ein Kampf zweier kleinerer Gruppen, einer Hundertschaft, die gegeneinander kämpft. Und die Alternative wäre den großen Konflikt, den er schon andeutet, aber den er durch dieses Schreiben verhindern möchte. So die Rhetorik, die politische Rhetorik natürlich.
Wie reagiert nun Frankreichs König auf das Säbelrasseln? Gar nicht. Philipp VI. Ignoriert Edwards Kriegserklärung. Und die Dinge nehmen ihren Lauf. 1346 landet Edward mit einem Expeditionsheer in der Normandie, um seinen Anspruch mit Gewalt durchzusetzen. Mit ihm reitet sein 16-jähriger Sohn, Edward von Woodstock, später Schwarzer Prinz genannt. Stadt für Stadt, Dorf für Dorf, Siedlung für Siedlung verwüsten die Engländer.
Das ist übrigens etwas sehr Typisches für mittelalterliche oder gerade spätmittelalterliche Kriegführung, dass man versucht, den Gegner zu schädigen. Den schädigt man, indem man ihn tunlichst in Gefangenschaft nimmt und ein ordentliches Lösegeld erpresst. Um aber flächenmäßig da für Unruhe zu sorgen, dazu sind diese Feldzüge, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Feldzüge, das sind berittene Truppen, die durchs Land ziehen, brandschatzen, rauben, morden und so. Also man schädigt tatsächlich die Substanz.
Angesichts der Verheerungen englischer Terrorkommandos, die inzwischen Kurs auf Paris nehmen, muss Philipp VI. Reagieren. Beim Örtchen Crécy trommelt er ein gewaltiges Heer zusammen und vertraut dabei auf die sagenumwobene Kampfkraft der mittelalterlichen Elitetruppen, der Ritter. Etwa 10.000 der Panzerreiter eilen Philipp VI. Zu Hilfe, um Edward III. Und seine Armee aus dem Land zu werfen. Die Engländer sind zahlenmäßig unterlegen, halten aber einen Trumpf in ihren Händen, Bogenschützen aus England und Wales, allesamt Meister an ihrer Waffe. Für den Militärhistoriker und Waffenexperten Dirk Reitz machen sie bei Crécy den Unterschied.
Der Langbogen ist eine fürchterliche Waffe. Die Reichweite ist für eine Nicht-Feuerwaffe durchaus enorm. Aber der große Vorteil des Langbogens liegt in der Zahl von Pfeilen, die pro Zeiteinheit abgeschossen werden können. Ein geübter Bogenschütze mag 16 bis 20 Pfeile in der Minute abzuschießen und damit eine Feuerdichte zu erzielen, die fast jeden Angriff zum Stehen bringen kann.
Im Pfeilregen von Crécy, galoppieren tausende französische Ritter ins Verderben.
Der von seinem Schlachtross gestürzte Ritter, insbesondere dann, wenn er in der Reiterrüstung kämpft, ist zu Fuß relativ unbeweglich. Die Vorstellung eines auf dem Rücken liegenden Maikäfers geht vielleicht etwas weit, aber in dieser Situation wird der Ritter nun von den Trossknechten oder von den einfachen Soldaten des Gegners gemeuchelt.
Die Niederlage bei Crécy versetzt Frankreich und große Teile Europas in Schockstarre. Unter den Opfern sind fast 2000 Ritter und andere Führungskräfte der Zeit und hunderte weitere Ritter nimmt Eduard gefangen. An diesem Punkt könnte der Krieg nach wenigen Jahren schon zu Ende sein. Doch es kommt anders. Historikerin Ellen Widder.
Normalerweise würde man sagen, ja okay, jetzt besetzen wir die Schaltstellen. Und die Frage ist, warum haben die das nicht getan? Wenn man die Bevölkerungsstärke Frankreichs und Englands um diese Zeit vergleicht, dann ist England viel, viel dünner besiedelt. Man geht einfach dazu aus, dass die Engländer gar nicht die Manpower hatten, jetzt mal ebenso ein Königreich zu besetzen. Also das heißt, im Grunde genommen zieht man sich wieder zurück. Man kassiert natürlich mächtig Lösegeld von den in Gefangenschaft geratenen Rittern. Und man verlegt sich dann in der Zeit darauf erstmal eher auf Scharmützel, auf Kriegszüge, sogenannte Chevauchées. Das heißt, berittene Truppen heben sozusagen ihre Finanzierung aus dem Land selber aus.
Der Krieg ernährt sich selbst.
Brachte der römische Staatsmann Cato die Eigendynamik kriegerischer Konflikte auf den Punkt. Obwohl der Hundertjährige Krieg keine ununterbrochene Kampfhandlung darstellt, ist er für die Menschen vor allem in Frankreich eine fortwährende Katastrophe. Insbesondere der Schwarze Prinz verwüstet ganze Regionen.
Dies hier war einmal eine der wohlhabendsten Gegenden der Welt. Die Menschen gut und einfach. Sie wussten nicht, was Krieg bedeutete, und noch nie waren sie vom Kriege bedroht, bis der Prinz of Wales kam. Die Engländer fanden ein reiches, glückliches Land vor. Behausungen mit Möbeln, Teppichen und Tuch, die Schatullen und Truhen mit Geschmeide gefüllt. Doch vor diesen Räubern war nichts sicher,
schreibt ein Zeitzeuge. Für den englischen König und seine Leute läuft die Sache zunächst bestens. Auch die nächste große Schlacht bei Poitiers 1356 gewinnen die Engländer dank ihrer Bogenschützen. Und sie machen fette Beute. Unter den Gefangenen befindet sich auch König Johann II., Philipps Nachfolger auf Frankreichs Thron.
Da merkt man auf einmal diese Situation, der König ist nicht da, also das Reich ist mehr oder weniger kopflos, obwohl der Kronprinz herrscht, aber auch unter großen Schwierigkeiten, dass da auf einmal die Dinge anfangen zu kippen. Also dass die Bauern sich vom Adel nicht mehr geschützt fühlen, stattdessen die Steuerschraube angedreht wird und das führt zu so einer, sagen wir mal, innenpolitischen Auflösung auch.
König Johann kommt erst nach Zahlung astronomischer Summen wieder frei. Außerdem muss er weite Teile Südwestfrankreichs an Edward abtreten, der im Gegenzug seine Ansprüche auf Frankreichs Krone fallen lässt. Der Krieg macht Pause. Doch wenige Jahre später erobert der französische König die Besitzungen Edwards zurück. Das Kriegsglück scheint sich zu wenden, zumal nach dem Tod Edwards III. In England Streit über die Thronfolge ausbricht. Jahrzehnte gehen ins Land und der Krieg flammt immer wieder auf. In England wütet die Pest und der Streit um die Thronfolge kostet manches Menschenleben. In Frankreich kommt es immer wieder aus dem Nichts zu Überfällen und Plünderungen. Der englische Schriftsteller Geoffrey Chaucer beschreibt die Atmosphäre der Bedrohung und Unsicherheit der Zeit in wenigen Zeilen.
Die Leiche im Busch mit durchschnittenem Hals, Tausende erschlagen, nicht an Krankheit gestorben, der Übeltäter mit der gewaltsam geraubten Beute, die Stadt zerstört. Nichts bleibet mir zurück.
1415. Neues Jahrhundert, andere Herrscher, altes Problem. In England regiert jetzt Heinrich V. und der Krieg um Frankreichs Krone geht weiter. Wieder kommt es im Norden Frankreichs zu einer großen Schlacht. Wieder sind die Engländer in der Unterzahl. Doch sie verfügen über die bessere Kampfmoral und siegen erneut. Für die Engländer gehört die Schlacht bei Agincourt zum nationalen Mythenschatz.
Dort Und man muss doch eigentlich meinen, die Franzosen müssen doch irgendwie gescheit werden. Passiert wieder genau das Gleiche. Die Langbogenschützen sind erfolgreich. Und das französische Ritterheer nimmt grausame Verluste hin. Und zwar nicht nur während der Schlacht, sondern da wird offensichtlich die Parole ausgegeben, keine Gefangenen. Und das führt zu einem echten Blutverlust. Und eigentlich in jedem französischen Adelshaus, wenn sie da durch die genealogischen Tafel gehen, haben sie da die Verluste alle auf den Tag genau. Also das ist eine richtige Katastrophe.
Nach Agincourt liegt Frankreich am Boden. König Karl VI. Ist aufgrund psychischer Probleme kaum regierungsfähig. Sein 16-jähriger Sohn und Nachfolger, ebenfalls Karl mit Namen, lebt im Exil in Südfrankreich. In dieser entscheidenden Phase des Hundertjährigen Krieges taucht ein junges Mädchen auf.
Johanna vom Lande, wirklich tiefste Provinz. Sie gilt als ungewöhnlich fromm, betet viel. Und diese Johanna hört Stimmen, Erzengel Michael und die heilige Margarete, die heilige Katharina. Also Grete und Käthe, das sind so die Lieblingsheiligen eigentlich des Spätmittelalters. Und die scheinen ihr offensichtlich auch Aufträge zu geben. Und einer dieser Aufträge lautet, Johanna möge doch bitte zu diesem jungen Karl gehen und ihm sagen, dass er, man muss jetzt fast sagen, von Gott ausersehen sei und er der wahre zukünftige König von Frankreich ist. Wir setzen in Klammern dazu und nicht dieser Engländer.
Tatsächlich zieht die 17-jährige Johanna mit einer kleinen Truppe los, befreit das belagerte Orléans und verhilft Karl dem VII. Auf den französischen Thron.
Man munkelt immer, dass sie angeblich ihm die Krone aufs Haupt gesetzt hat. Alles Quatsch. Das hätte die Legitimität dieses Königs mit Sicherheit nicht gesteigert. Also ein Bauernmädchen, was das tut. Sondern das machte natürlich der Erzbischof, wie sich das gehört. Und damit war dieser Karl gekrönt. Damit eben auch französischer König. Und dann wendet sich in gewisser Weise auch das Blatt mal wieder in die pro-französische Richtung.
Karl VII. Reformiert in den folgenden Jahren das Heer, führt neue Steuergesetze ein und gibt dem vom Krieg ausgelaugten Land neue Hoffnung. Seiner Retterin Johanna dankt er ihren Einsatz für Frankreich übrigens nicht. Als sie gefangen genommen und vor Gericht gestellt wird, rührt er keinen Finger, um sie vor dem Feuertod zu bewahren. Erst später betreibt er die Rehabilitierung Johannas, die den Hundertjährigen Krieg zugunsten Frankreichs gedreht hat.
Dann passiert eben die berühmte große Schlacht, das ist Castillon. Das ist ein kleines Städtchen, liegt an einem Flussübergang über die Dordogne. Und das ist sozusagen der letzte noch vernünftige Flussübergang. Und diese Stadt ist deshalb so strategisch, weil natürlich beide Seiten diesen Brückenkopf halten wollen. Und dort gelingt es dem französischen König, das französische Heer schlägt ein englisches Heer. So, und damit ist mehr oder weniger Frankreich wieder in französischer Hand.
Der vornehmste Staatenbilder ist der Krieg.
Ein Zitat von Merkel. Allerdings nicht Angela, sondern Adolf Josef Merkel, einem Juristen und Aphoristiker. Tatsächlich zeichnet der Sieg der Franzosen bei Castillon am 17. Juli 1453 die Landkarte Frankreichs dauerhaft neu. Die Engländer ziehen sich auf die Insel zurück und behalten nur mit Calais noch einen Fuß in der Tür aufs Festland. Alle anderen Besitzungen im Westen und Südwesten gehen verloren. Allerdings gewinnen beide Kontrahenten auch etwas. Dies und jenseits des Kanals entsteht mit dem Hundertjährigen Krieg ein frühes Nationalbewusstsein. Noch einmal die Historikerin Ellen Widder.
Das Konzept des Nationalstaates 19. Jahrhundert. Aber man kann schon sagen, dass man nicht nur vom französischen König redet, sondern von Frankreich und Francia oder La France oder Anglia. Das spricht dafür, dass man Bewusstsein hatte, dass man Teil eines Reiches ist. Insofern kann man schon sagen, das ist eine Identität. Eine englische Identität oder eine französische Identität. Und die dürfte durchaus sich entwickelt haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an die Schlacht von Castillon, die am 17. Juli 1453 stattfand. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.